Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Holstein-Podcast Holstein 1:1. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber in traditioneller Besetzung mein Kollege Marco Nehmer.
Grüezi und hallo,
moin moin. Grüße dich, Marco. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Zwischen Ingolstadt und Darmstadt ist einiges los, würde ich sagen.
Ja, es ist einiges los oder es ist nichts los, je nachdem, wie man will, wenn man sich die 90 Minuten vom vergangenen Samstag anguckt. Ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, es läuft bei Holstein, ne? Wieder auswärts umgeschlagen.
Ja, so kann man es sehen als Berufsoptimist.
Viertes Spiel in Folge ohne Niederlage auswärts. Du kannst es immer positiv verkaufen.
Ja, das stimmt. Ja, man kann auch sagen, Marcel Rapp hat sein Debüt nicht verloren.
Schon mal auf der Habenseite.
Ja, aber also von außen betrachtet war das vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit eine der drei schwächsten Leistungen seit Zweitligaaufstieg mindestens.
Ja, du hast es ja auch in deinem Kommentar geschrieben, noch nachzulesen auf KN Online.
Ja.
Also das war wirklich grauenhaft, muss man einfach so sagen.
Also das war, nichts gegen Ingolstadt, aber das sind einfach Spiele, wo du mehr kreieren musst, wo du Ingolstadt die Grenzen aufzeigen musst, wo du auch für dich selbst dich in die Lage bringen muss, dass du merkst, du kannst diese Mannschaften dominieren und zwar nicht nur mit Mittelfeldballbesitz, sondern halt mit Torchancen, mit schnellem Spiel. Aber da fehlt es ja an allem, ne? Keine Tiefenläufe, keine intensiven Läufe. Auch das Tor, was schön gemacht ist, zweifelsohne, aber auch das Tor ist ja eigentlich, es fällt aus einer Halbfeldflanke, ne?
Und ja, wobei die schon geplant war, denke ich.
Ja, also das stimmt.
Das war schon nach einem geplanten
Spiel. Das stimmt,
Spiel,
aber du hast
den gab es kurz darauf nochmal über Kirkes.
Ja, das ist richtig, aber was du in so einem 3-5-2 mit so zwei Flügelflitzern sozusagen ja eigentlich willst oder was die optimal Konzeption irgendwie ist, ist ja, dass du dich bis zur Grundlinie durchspielst oder in den Strafraum durchspielst, um dann halt auch da vernünftige, hochwertige Abschlusssituationen zu erarbeiten. Das hast du über das ganze Spiel nicht gesehen.
Nee, definitiv nicht. Also grundsätzlich, es gab genau einen Schuss aufs Tor von Holstein, ne? Und das war halt das Tor.
So,
das fand ich schon sehr bezeichnend. Und grundsätzlich, da kam im Grunde auch nach dem Tor, in der 13. Minute, kam auch wirklich nach vorne nichts mehr, ne? Das hat sich ja schon in der ersten Halbzeit angedeutet. Okay, Holstein stand noch ganz vernünftig und hatte hin und wieder mal Ansätze, hin und wieder durchaus mal eine gute Lösung im Mittelfeld über einen Halbraum gefunden und so. Da musste man aber schon denn mit der Lupe wirklich und mit Wohlwollen nachsuchen, hat diese Situation dann auch gefunden. Da dachte ich, Mensch, okay, gar nicht so schlecht, aber dann wurde es halt wirklich raus.
Ja, in der ersten Halbzeit musst du ja auch gar nicht mehr machen, ne? Du liegst in Führung, es ist alles okay, hast Spielkontrolle, völlig in Ordnung. Nur nach dem schnellen Gegentor, dass du so in der Form eigentlich auch nicht kassieren darfst. Kutschke ist jetzt auch kein Unbekannter, aber das zieht sich ja auch irgendwie durch Holstein in dieser Saison, dass immer die Unterschiedsspieler die Tore gegen Holstein machen, man vorher genau kennt. Ne? Bei Simon Terodde so.
Ja gut, du kannst ja auch nicht sagen, okay, jetzt richten wir da eine Sonderbewachung.
Nein, aber es ist halt, es ist direkt die kalte Dusche nach Wiederbeginn. Und das macht dann natürlich auch mit dir wieder einiges, wenn du in so einer Phase bist, wo nicht alles so leicht vom Fuß geht. Und dann war es aber danach einfach null Aufbäumen, null Energie. Ich will jetzt gar nicht sagen, keine Struktur, denn so im Mittelfeld sah das anständig aus, ne? Aber es war halt ohne Raumgewinn.
Ja.
Es war ohne Initiierung von gefährlichen Situationen, ohne Power.
Genau.
Und irgendwie auch ohne den letzten Willen fand ich von außen so das Ding wirklich nochmal auf seine Seite zu ziehen. Stattdessen ist es am Ende Ingolstadt, die eigentlich dieses Spiel gewinnen können.
Ja, auch wenn du dir am Ende die Expected Goals anguckst, also die Tore, die man aus den Situationen, die man kreiert hat, hätte erzielen müssen, in Anführungszeichen. Da lag Ingolstadt deutlich vorne. Ich habe irgendwas
etwas von über Wert 1. Von,
ja, deutlich über 1. Ich meine, dass ich 1,75 irgendwo gesehen habe und Holstein 0,8 oder so. Wo Wobei ich mich frage, wo diese 0,8 herkommt.
Nee, ja, also das war, nun muss man dazu sagen, dass diese Expected Goals ja auch doch auf jedem statistischen Dienst irgendwie ein bisschen anders berechnet werden.
Das ist ja natürlich die Frage.
Wenn wir die, genau, wenn wir die offiziellen DFL-Daten zu Rate ziehen, dann liegt Holstein beim astronomischen Wert von 0,31.
Okay, dann war ich irgendwo auf irgendeiner Underground-Seite.
Genau, und Ingolstadt liegt
Daten habe ich aus dem Darknet.
Ne? Ingolstadt liegt bei etwas über 1. Das Tor von Benedikt Pichler war schön gemacht und hat eben durch die Bewegung, die er diesen Kopfball genommen hat, durch seine Bewegung im Raum, die ja auch damit mit einberechnet wird, eben nur einen Expected Goals Wert von 0,07 oder so. Ja. Also das hat er schon stark gemacht. Das sieht man ja auch. Das ist ja dann die Qualität eines Spielers, eben das Tor zu machen aus dieser Chance. Genau. Ja. Ingolstadt hat dann der Kopfball von Kutschke hat einen höheren Expected Goals Wert, weil er wirklich zum Ball hochsteigt und ihn einköpft, weil er auch weniger Bewachung hat in dem Moment, weil Stefan Teska einfach pennt und ja, nicht am Mann ist.
Zuordnung war einfach gar nicht
gegeben. Genau, und wir dürfen diese Chance in der zweiten Halbzeit von Kutschke nicht vergessen, jo, wo er im Strafraum zum Abschluss kommt.
Von daher kann man nämlich am Ende echt, ich will nicht sagen zufrieden sein, dass man nicht verloren hat, sondern, aber es hätte durchaus halt sein können, dass du mit 0 Punkten aus dem Spiel rausgehst. Ne?
Ja.
Und dann wäre richtig Alarm. Jetzt ist ja immer noch tabellarisch Alarm, aber dann wäre Ingolstadt halt komplett dran, ne?
Und ja, das ist also tabellarisch klar. Wir gucken ja auch sehr gerne auf die Tabelle, weil das ja schlussendlich auch das ist, was zählt. Nur was mir im Moment wichtiger ist, ist eben dieser Punkt für sich selbst, für das eigene Selbstvertrauen, für die nächsten Spiele, dieses Spiel zu bestreiten, für die nächsten Aufgaben. Ja. Und da ist es einfach wenig, was dir Mut macht aus dem Ingolstadt-Spiel.
Ja, das waren irgendwie schon die Grundlagen, ne? Die Prinzipien, auf die du normalerweise immer halt zurückgreifen kannst. So die Basics deines Spiels. Das hat jetzt nichts mit 3-5-2, 4-3-3 oder so zu tun, sondern einfach die grundlegenden Dinge, ne? Sich aus dem Pressing befreien, eine gute Anschlussaktion. Vielleicht mal eine Seite überlagern und du kannst im 3-5-2 dann wirklich auch eine gute Verlagerung auf die andere Seite spielen. Oder?
Ja.
Viel zu wenig Bewegung. Kein Absetzen, Freilaufen, gegenläufige Bewegungen, keine Ahnung, ich kann jetzt hier alles Mögliche aufzählen. Es war einfach nicht da.
Fußball-Lehrbuch mitgebracht.
Ja, genau. Ja, nachzulesen auf meinem Blog, den ich natürlich noch erstellen muss. Nein, aber da war dann einfach nichts da, auch bewährte Muster. Das ist jetzt ja nicht alles neu, was sie unter Rapp machen. Er baut ja drauf auf. Holstein hat schon vorher Ballbesitz und Positionsspiel gespielt. Und dann musst du in solchen Situationen halt einfach auf eingeübte Muster zurückgreifen. Wenn du die nicht umsetzen kannst, hat es natürlich auch sowas, ja, wie mit Einsatz, Leidenschaft, Wille, Mentalität und so weiter.
Ja, und es zieht dich ja auch selbst runter. Also ich fand, das hat man mit Pichler zum Beispiel gesehen, der in der Anfangsphase sehr aktiv war, sich reingeschmissen hat, viele intensive Läufe, auch Tiefenläufe hatte, dann das Tor macht, alles gut. Und dann irgendwann, so im Laufe der ersten Halbzeit, merkst du, er geht nicht mehr jeden Weg, weil da sowieso nichts mehr irgendwie nach vorne kommt. Aus der Schaltzentrale im Mittelfeld kamen keine Impulse.
Ja.
Dann ist es irgendwann automatisch so, da kannst du gar nichts gegen machen, dass du unterbewusst weißt, und dieser Ball kommt sowieso nicht, und dann gibst du halt nicht die letzten Prozentpunkte, die es braucht in der zweiten Liga. Ja.
Und das hat sich natürlich dann einfach über das Spiel hinaus, beziehungsweise über die gesamte Spieldauer halt durchgezogen, dass vorne halt nichts Brauchbares ankam. Entweder wurde der Ball mal unkontrolliert langgeschlagen oder er kam da gar nicht an. Durch Ballverluste, durch wirklich unerklärliche Abspielfehler, wie viele Bälle auch einfach ohne Gegnerdruck ins Aus gegangen sind.
Ja.
Das war schon echt bemerkenswert.
Ja, das stimmt. Also das war wirklich erschreckend harmlos, weil das ist ja auch ein Ding der Erfahrung der vergangenen Zweitliga-Jahre, muss man auch dazu sagen. Du hast bei Holstein immer das Gefühl, die können noch was reißen. Egal wie es steht, die sind fußballerisch so stark, die sind immer in der Lage, was zu kreieren.
Genau, weil sie immer auf ihre Grundlagen zurückgreifen.
Und das fehlte jetzt komplett. Und das ist dann natürlich umso erschreckender, wenn du es sonst halt immer hast. Ne? Und deswegen hatte man von außen auch nicht das Gefühl, dass da ernsthaft noch was gehen könnte für Holstein.
Ja. Und Holstein stand einfach auch während des gesamten Spiels unglaublich tief. Oder es wurde im Laufe des Spiels halt immer mehr.
Mhm.
Klar, Marcel Rapp hat nachher auf der Pressekonferenz gesagt, so ja, hat natürlich auch mit dem Gegner zu tun, die haben uns hoch gepresst und so weiter. Aber mein Gott, das machen 17 Gegner von Holstein in dieser Liga.
Ja.
Das können alle hohes anlaufen. Und ich meine, das war jetzt auch keine Pressingmaschine, auf die Holstein da getroffen ist. Ne?
Nee.
Und ich habe mir das noch mal in dieser realtaktischen Aufstellung angeguckt, wie tief Holstein da stand. Ich glaube, mit Pichler war nur ein Spieler, der eine gemittelte Positionierung in der gegnerischen Hälfte hatte. Das ist völlig untypisch eigentlich für Holstein. Ja. Und ja, dann hast du natürlich auch überhaupt keine Chance, mal so ein Spannungsfeld in der gegnerischen Hälfte halt aufzubauen. Ne? Da habe ich auch nochmal nachgeguckt, 20% des Spiels haben sich nur im Drittel der Heimmannschaft gespielt.
Ne? Ja, das ist zu wenig, vor allen Dingen gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt, die als Aufsteiger nicht die Qualität hat, die andere etablierte Mannschaften der zweiten Liga haben. Das ist einfach so.
Individuelle Qualität.
Ist einfach so.
Als auch mannschaftstaktisch kann das da auch noch gar nicht alles hinhauen, weil André Schubert auch
genau, neuer Coach auch da, genau. Und dann, da musst du, so eine Mannschaft musst du unter Druck setzen, weil dann auch was abfällt.
Ja, und man hat es ja gemerkt, wenn mal was Kontrolliertes nach vorne kam, und das war halt wirklich an einer Hand abzuzählen, aber dann waren die auch nicht sattelfest.
Ja. Ja, das ist also. Ich weiß nicht, ich rede jetzt, glaube ich, insgesamt zum vierten Mal drüber irgendwie mit verschiedenen Leuten und man hat immer noch andere Sachen, die einem nochmal auffallen, aber schlussendlich ist es immer das Gleiche. Man weiß im Endeffekt gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Das war granatenschlecht.
Ja.
Nur wie willst du da rauskommen sozusagen? Weil also die Qualität hat Holstein in der Mannschaft grundsätzlich, davon sind wir nach wie vor überzeugt.
Ja, natürlich, das ist, wenn du die individuelle Qualität addierst, ist das, finde ich, immer noch eine Mannschaft, die nicht da unten stehen muss.
Ja. Gleichzeitig ist klar, dass du unter einem neuen Trainer, vor allen Dingen auch in einem neuen System oder in einer neuen Grundordnung oder wie man das dann bezeichnen möchte, einem neuen Spielansatz, ein bisschen Zeit brauchst, um das zu verinnerlichen, das ist auch klar. Nur du hast es ja gesagt, es liegt nicht alles am System.
Nein.
Das ist, ja, ich weiß es nicht. Es ist so eine Abwärtsspirale, die irgendwie ganz gefährlich ist, glaube ich, weil du immer denkst, ja, das kommt schon irgendwann. Das haben wir auch gedacht bei dem Aue-Spiel. Klares 3-0, jetzt denkst du, jetzt sind sie da.
Gut, es war natürlich auch in der Phase, wo sie grundsätzlich die Spiele danach dann auch, also das war im Grunde dann auch eine Art Aufbruch, weil sie die Spiele danach auch wirklich gut performt haben teilweise. Wenn wir jetzt mal das Spiel gegen Hannover halt ausklammern mit der frühen roten Karte, war da ja eine Tendenz zu sehen. Vielleicht hat diese Tendenz aber auch zu sehr geblendet, weil man dann nämlich der Meinung ist, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, das passt schon und die Ergebnisse werden sich schon irgendwann einstellen.
Schlussendlich kriegst du halt immer mental wieder einen vom Koffer. Wenn du dir zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Rostock anguckst, wo du dominant bist, ohne Ende.
Und halt toten Ballbesitz, ne?
Ja, genau. Und am Ende ist es so, da steht ein 0-2 und das ist nicht unverdient.
Ja.
Und dann kriegst du halt echt einen vor den Kopf. Und das, ja, Erfolgserlebnisse müssen her, um so Blockaden zu lösen, um das Vertrauen in die eigenen Stärken wieder zu gewinnen. Nur in diese Verfassung musst du dich jetzt auch erstmal wieder bringen, ne? Und das wird jetzt am Sonntag nicht leichter.
Nee, das wird eine absolut schwierige Aufgabe. Es geht nämlich gegen die Torfabrik der Liga. Darmstadt kommt. Man hat schlechte Erinnerungen, wenn man an den 34. Spieltag denkt.
Sehr schlecht.
Wo Holstein im Grunde nach der ersten Halbzeit schon aufgestiegen war.
Ja.
Es am Ende noch außer Hand gegeben hat. Das darf alles jetzt keine Rolle mehr spielen. Es spielt auch einfach keine Rolle mehr.
Nein, das glaube ich auch nicht. Das wird keine Rolle spielen, dass die Gesichter beider Mannschaften haben sich verändert. Jetzt neue Trainer auf beiden Seiten. Darmstadt schlecht gestartet und nach einem großen Umbruch auch so als halber Abstiegskandidat fast schon gehandelt.
Ja, man dachte, da bricht jetzt einiges weg. Ne? Mhm. Wenn Paulsson weg ist, Dursun weg ist, wenn Markus Anfang weg ist. Ne? Jetzt haben sie aber Markus Anfang geschlagen.
Patrick Herrmann,
oh ja, genau. Also dann ist Holland in Not.
Ja.
Fabian Holland. aber jetzt haben sie Markus Anfang halt mit 3-0 besiegt, ne? Das ist natürlich mal eine Ansage, ne?
Ja, mit 3-0 besiegt, die haben Werder nach Strich und Faden weggefiedelt, ne? Ja. Das ist das. 24 Tore, glaube ich, jetzt nach 10 Spielen.
Genau, ja. Mit ihren neuen Stürmern, Tietz und Pfeiffer, 8 und 7 Tore. Also die haben Dursun mal richtig krass kompensiert da.
Also die sind nicht schlecht, die haben sich gefunden, die sind extrem formstark. Und das spielt im Fußball einfach eine Rolle. Tagesform,
Momentum. Ja klar, die kommen
mit einer breiten
Brust, ne?
Absolut. Also das ist echt eine harte Aufgabe.
Ja, und besonders, man kann sich darauf einstellen, es wird definitiv auch wieder ein intensives Spiel. Rapp hat ja vorher gesagt, wir brauchen Intensität. Die hat völlig gefehlt.
Ja.
Jetzt brauchst du sie nochmal umso mehr. Darmstadt ist eine sehr körperlich agierende Mannschaft. Ich habe sie jetzt nicht häufig gesehen, aber wenn man sich allein die Statistiken anguckt, ne? Zweitmeiste Fouls, zweitmeiste gelben Karten, also die gehen richtig rein. witzigerweise allerdings auch die wenigsten Sprints und die wenigsten intensiven Läufe und die wenigsten Flanken der Liga. Also so ganz kann ich mir auch noch nicht einen Reim auf diese Mannschaft machen. Es kann auch sein, dass sie derzeit überperformen. Ne? Also der
Verdacht
liegt dann durchaus nahe.
Das kann sein, aber ist ja auch nicht zwangsläufig. Also Laufleistung und dazu gehören jetzt intensive Läufe auch dazu, würde ich mal sagen, ist jetzt ja auch nicht immer unbedingt der oberste Maßstab. Also St. Pauli zum Beispiel ist jetzt auch das sind keine Dauerläufer.
Ja, das ist Holstein auch nicht und das war Holstein auch in den letzten Jahren nie, weil sie einfach diese Läufe nicht brauchten, wenn du den Ball halt laufen lässt. Ne?
Genau.
Aber ich finde gerade sowas wie, gut, ich will mich jetzt nicht zu sehr darauf kaprizieren, aber Sprints und intensive Läufe haben schon nochmal eine andere Qualität als Parameter gegenüber der reinen Laufleistung einer
Mannschaft. Das stimmt auf jeden Fall. Nur wenn du halt wenig Leerwege machst, auch intensiv, kann natürlich der Output trotzdem gut sein. Das ist ja ein bisschen das, was Darmstadt ja im Moment hat. Also da, aber auch Darmstadt ist nicht unangreifbar, ne? Also
nein,
das ist
nein, natürlich nicht. Aber das ist eigentlich auch fast keine Mannschaft in dieser Liga, ne?
Nee, das stimmt. Wobei man da, muss ich wirklich sagen, ist man im Moment auch bei Holstein so geneigt, was man sonst immer, was ich sagte, hatte. Man denkt, die können immer noch mal was reißen. Ist man im Moment eher so in der Stimmungslage als Beobachter eines solchen Spiels, dass man denkt, die finden schon noch einen Weg, um das irgendwie zu vergeigen. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass man das so sagen muss. Ja, bitter, ne? Es ist auch ein bisschen Galgenhumor dabei, ne? Weil wir ja vor allen Dingen in der letzten Saison auch gesehen haben, wie viel Spaß das machen kann, Holstein anzugucken. Und das ist nun im Moment einfach nicht der Fall. Am wenigsten Spaß macht es den Störchen selbst, die ja auf dem Platz stehen.
Ja, und uns macht es natürlich auch wenig Spaß. Ja. Ich war im Stadion. Aber
das Wetter war gut.
Das Wetter war
in
gut.
Ingolstadt.
Ja, ja, aber ich konnte mich leider nicht sonnen. Leider saß ich im Schatten. Es war etwas ärgerlich. Ich musste dann auch die Jacke rausholen.
No.
Das Spiel war nämlich entsprechend nicht erwärmend. Mm. Also du denkst am Ende, warum habe ich diesen Trip hier überhaupt angetreten?
Ja.
Wir müssen es machen. Das gehört zu unserer
Kundisten. Ja, wir müssen es machen.
Es ist ja auch was Schönes.
Genau, wir dürfen es auch machen.
Im letzten Jahr waren das wirklich immer tolle Trips auswärts, weil du wusstest, Holstein ist immer in der Lage, dem Gegner einen geilen Fußball aufzuzwingen. Und dieses Selbstverständnis, dieses Gefühl hast du im Moment einfach nicht.
Nee, das
und
stimmt.
Daher kommt natürlich auch dieses Gefühl, dass du wirklich in jedes Spiel grundsätzlich erstmal reingehst mit, ja, nicht mit einer negativen Grundhaltung, aber mit einer sehr reservierten halt. Ne?
Ja. Genau. Also
diese Aufbruchsstimmung, du hattest es, glaube ich, auch geschrieben in deinem Kommentar, die ist halt, ich meine, das kann man Rapp jetzt nicht vorwerfen,
nein.
Aber diese Aufbruchsstimmung ist gerade für einen Moment erstmal wieder verflogen.
Ja, ist erstmal weg. Also es ist, aber auch das vielleicht ein bisschen heißer gekocht als gegessen. Also es ist ja klar, dass du jetzt nicht in 10 Trainingstagen, die Marcel Rapp, glaube ich, hatte vor dem Spiel.
Ja, ich glaube, es waren ziemlich genau 8
oder 8 Einheiten.
Von denen hat er danach
gesprochen. Genau, dass du da jetzt ein neues System implementierst mit all den dazugehörigen Inputs, die es dann so gibt von einem neuen Trainer für eine Mannschaft, dass du das jetzt dann perfekt auf den Platz bringst, ist ja utopisch.
Ja, es fängt alleine schon dabei an, dass er danach sagte, ich hatte ihn halt gefragt nach seiner Aufstellung, da er ja auf 4 nominelle gelernte Innenverteidiger gesetzt hat, was ich dann doch schon einigermaßen bemerkenswert fand. Patrick Erras rausgenommen hat, den er vorher im Testspiel gegen Silkeborg hat spielen lassen. Und er sagte, ja, er kann in dieser Phase halt den Spielern auch noch gar nicht richtig gerecht werden, weil er sich auch noch gar kein richtiges Bild von allen machen konnte.
Ja.
Und da sind dann natürlich immer Ungerechtigkeiten dabei in dieser Phase. Also er steht halt wirklich absolut noch am Anfang des Ganzen.
Total. Also das sieht man auch im Training jetzt unter der Woche zum Beispiel.
Genau, du warst am Dienstag da, ne?
Genau, also es war im ersten Trainingsteil wirkte das von außen sehr, sehr statisch. Erstmal, weil da so gewisse Abläufe eingeübt wurden, die er sich so vorstellt, offensichtlich in seinem System. Und währenddessen standen relativ viele Kieler so von außen betrachtet ein bisschen rum, weil relativ wenig gleichzeitig in Bewegung gebracht worden sind. Und es war auch ein bisschen so, dass sich alle erstmal ein bisschen umguckten, so was ist hier von uns gefordert, was soll hier gemacht werden.
Ja, sind also auch noch nicht die Automatismen im Training,
dass
jeder weiß,
was können sie auch nicht. Aber es wurde immer flüssiger und was wirklich auch aufgefallen ist, ist, dass Marcel Rapp sich zwischendurch immer mal Leute, die jetzt gerade nicht in der aktiven Belastung waren, immer zur Seite geholt hat, mit denen nochmal einzeln gesprochen hat. Also diese Einzelgespräche, die es ja hinter verschlossenen Türen, sage ich jetzt mal, ständig gibt. Und jetzt in so einer Phase, wo ein neuer Trainer da ist, verstärkt, die gibt es auch während des Trainings auf dem Platz. Da ist viel Kommunikation, holt sich die Leute ran, erklärt viel, sagt, wie er das haben will, nimmt die Leute, die Spieler offensichtlich mit. In dem, also
den Eindruck hatte man ja auch schon in der letzten Woche,
ja, finde
ich. Ne? Also ja, auch aus der Mannschaft kamen ja Signale von wegen, ja, wir wissen jetzt eigentlich schon, was er von uns will. Er erklärt das gut. Die haben viel Videostudio mit ihm zusammen gemacht. Also es liegt jetzt nicht an der Kommunikation, dass das jetzt
nein, das glaube ich auch nicht. Also, gegangen ist. Ne? Nein, das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, die sich jetzt erstmal finden müssen, rein personell. Denn wenn du dir die Kaderzusammenstellung anguckst, dann ist die auf ein 4-3-3 optimiert.
Ja, genau. Das ist nämlich auch noch ein
Flügelstürmer, den ich noch erwähnen und wollte. So weiter.
Natürlich kannst du aus dieser Mannschaft ein 3-5-2 herausholen, auch ein 3-4-3. Aber es ist nun mal eine 4-3-3-Mannschaft.
Ne? Ja, genau.
Und das sorgt natürlich jetzt auch für einige personelle Härtefälle, wie ich finde. Ne? Also, das fiel mir auch denn im Laufe des Spiels auf. Er hatte ja nicht auf einen Rehse gesetzt, zum Beispiel auch nicht auf Mees. Gerade bei einem Rehse frage ich mich, wo passt er in dieses System so richtig rein? Zweite Spitze, kann der auf dem Flügel auch spielen oder so? Also es ist noch schwierig, ne? Also
ja, es ist natürlich nicht seine angestammte Position, die er jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat, nämlich ein Flügelstürmer.
Ja.
Das ist es nicht. Ich glaube aber schon, dass da Platz ist. Also ich glaube sogar, dass er mit ein bisschen Anpassung relativ variabel ist. Also dass ja, er.
Also ich kann ihn mir auch als Wingback ehrlich gesagt vorstellen.
Ja. Mit seiner Intensität, mit seiner Körperlichkeit kann ich mir das auch vorstellen. Und ich sehe ihn da vielleicht sogar ein bisschen vor einem Phil Neumann, der das jetzt gespielt hat, weil der ganz, ganz oft als eben gelernter Innenverteidiger nicht dieses offensive Momentum hat, was Rehse einfach hat.
Und da komme ich nochmal zur realtaktischen Aufstellung. Da war er sogar höher als Kirkeskor. Also er hat durchschnittlich noch eine höhere Position auf seiner rechten Außenbahn gespielt. Und dafür ist er einfach nicht gemacht. Der hat seine absoluten Qualitäten in der Athletik und so weiter und so fort, aber ihn mal isoliert in den Dribbling in 1 gegen 1 auf den Flügel schicken, ist schon, ist schon schwierig, finde ich.
Also deswegen glaube ich, dass da für Rehse durchaus Platz ist. Ich bin auch fest überzeugt, dass für Mees da Platz ist. Wahrscheinlich für Mees eher als Halbstürmer. Also
Spitze, Halbstürmer, genau. Ja.
Da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, auch für Spieler, die so sonst auf eine Position fixiert sind, die es jetzt so nicht mehr gibt. Das glaube ich schon.
Sowas bietet ja auch immer eine Chance. Gut, das sind jetzt hier viele
pauschale
Aussagen, aber es ist ja durchaus so. Sowas kann Spieler natürlich auch nochmal weiterbringen. Ne?
Das kann vielleicht auch die Stürmer ein bisschen entlasten, dass sie eben zu zweit auf dem Feld stehen, was du in den Spielen vorher zum Beispiel sowohl Fiete Arp als auch Holmer Fridjonsson ein bisschen vorwerfen konntest, dass sie nicht in der Lage sind, als einzelner Wandspieler zu agieren, Bälle festzumachen. Wenn du da zu zweit bist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, kannst vielleicht ein bisschen leichter Passklatsch spielen auf einlaufende Außen oder wie auch immer.
Du kannst es dir natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes leisten, dass sich einer mal fallen lässt im Mittelfeld, wenn er auffüllt. Das hatte Bartels gerade in der ersten Halbzeit gegen Ingolstadt eigentlich ganz vernünftig gemacht. Immer da für eine Überzahl im Zentrum mitgesorgt, aber dadurch ist dann trotzdem nicht die Sturmspitze blank.
Ja, also Bartels kannst du, glaube ich, sowieso hinstellen, wo du willst.
Ich glaube, das ist egal.
Kannst du
ihn auch ins Tor stellen.
Könntest du auch ins Tor stellen, genau. Das glaube ich auch. Der wird da irgendwie das Beste draus machen. Aber das ist halt das, was ich meine. Da müssen sich zwei Sachen erstmal finden, die du so am Anfang jetzt gar nicht unbedingt in einen Topf schmeißen kannst. Aber mit ein paar Anpassungen und mit Übungseinheiten mit Zeit, die du eigentlich nicht hast.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir wieder zu diesem Faktor Zeit. Wenn wir jetzt eine schöne 6-wöchige Sommervorbereitung hätten, wäre das alles cool.
Ja,
aber
das stimmt.
Der Mist muss jetzt funktionieren, so bitter
das stimmt. Ist. Und trotzdem wäre es jetzt natürlich auch falsch, sofort wieder zurückzugehen aufs 4-3-3.
Nein, natürlich nicht.
Nur weil es einmal nicht geklappt hat.
Du darfst jetzt nicht sprunghaft werden. Nee. Ich denke, das wird so oder so irgendwann wieder zum Einsatz kommen, das 4-3-3, weil Marcel Rapp da auch nicht wirklich dogmatisch ist, sondern das auch sehr gerne am Gegner ausrichtet. Das muss ja auch kein Zeichen von Schwäche sein. Das ist ja eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, weil du dadurch den eigenen Erfolg wahrscheinlicher machst, wenn du Anknüpfungspunkte beim Gegner suchst und findest.
Absolut.
Und das wird hin und wieder mal dafür sorgen, dass man halt ein 4-3-3 oder vielleicht auch mal ein 4-2-3-1 für geboten hält.
Wir werden das auch während eines Spiels mal sehen.
Ja.
Da bin ich fest von überzeugt, dass da auch Anpassungen vorgenommen werden, dass du auch systemisch ein bisschen änderst unter, unterlaufender Spieldauer sozusagen.
Das, ja, das kannst du ja gerade aus der Dreierkette gut rausmachen, genau. Ne? Wenn sich einer der Wingbacks fallen lässt, zu einer Viererkette verschiebt, ja. Der andere schiebt hoch, also ist da durchaus alles möglich. Ne?
Ja, das stimmt. Also das ist möglich und da hättest du vielleicht sogar mit Phil Neumann jemanden, der diese Flexibilität dann auch darstellt, wenn du ihn als dritten Innenverteidiger aufbietest, statt als rechtsaußen.
Ja.
Sozusagen hättest du. Ich
ehrlich gesagt auch eher sehen.
Genau.
Also, das soll jetzt kein Misstrauensvotum gegen einen Simon Lorenz zum Beispiel sein.
Das sind ja auch alles nur Spekulationen,
gemacht, ne?
Wie man es machen könnte. Aber wenn man Neumann zum Beispiel als einen der drei Innenverteidiger in der Dreierkette aufstellt und du entscheidest, dich während des Spiels auf eine Viererkette umzustellen, kann er durch die Erfahrung der letzten Jahre auf rechts rausgehen. Ne? Also das ist auch möglich. Da wird sich viel einspielen. Das wird in den kommenden Wochen kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, wir werden jetzt am Sonnabend von Beginn an wieder ein 3-5-2 sehen. Einfach, weil es wichtig ist, diesen Weg, den man zumindest teilweise gehen will, jetzt auch fortzusetzen und nicht sich ins Boxhorn jagen zu lassen, nach einem Mal das gleich wieder aufzubauen.
Genau, also es liegt natürlich dann entsprechend auch wiederum am Gegner, ja. Waren jetzt im Training da schon Anknüpfungspunkte? Hast du schon irgendwie was gesehen in die Richtung oder gab es da kein Trainingsspielchen,
nee, Spiel über den ganzen Platz, wo man auch anhand der Zusammenstellung der Mannschaft sehen könnte, wer jetzt am Wochenende vielleicht spielt und wer nicht. Nein, das nicht. Es gab viele kleine Spielformen, viele isolierte Spielsituationen, die trainiert worden sind. Das ist ja auch ein Ansatzpunkt, dass du so das Kleine aus dem Training dann später ins große Spiel überträgst, genau, nämlich dass du
gruppentaktische Übungen.
Das, genau, so kleine, da ging es jetzt im ersten Teil am Dienstag ging es dann darum, wie der Ball auf die Außen gelangt.
Ja.
Mit Kontakten, Spielaufbau durch Hauke Wahl etwa von hinten, zwei Pässe durchs Mittelfeld und dann eben auf die Außen, um dann Flankensituationen zu generieren. Und das sind ja nur Ausschnitte des gesamten Systems und da ging es jetzt, glaube ich, erstmal darum, solche Sachen wirklich immer wieder zu machen, damit du im Spiel darauf zurückgreifen kannst, nicht drüber nachdenken musst.
Berühmt-berüchtigten Automatismen.
Genau, und das, aber das, man konnte jetzt an der Trainingseinheit jetzt nicht zwangsläufig ablesen, wie das auf der gesamten Breite und Länge des Spielfeldes nachher dargestellt werden soll. Ja, dafür ist es
vielleicht auch noch ein bisschen zu früh in der Woche.
Es ist, ne? Genau, die Dienstagseinheit ist ja die erste Einheit der Woche, meistens nach dem freien Montag, wenn am Sonnabend gespielt wurde. Es ist ja oft so, dass wir am Sonntag auslaufen haben, am Montag einen freien Tag.
Ja,
und
red ruhig weiter, ich habe nämlich die perfekte Überleitung.
Ach du Schande, jetzt fühle ich mich aber unter Druck gesetzt. Nein, also Dienstag ist der Auftakt, da geht die Trainingswoche los, da musst du auch erstmal gucken, wer ist an Bord, wer ist fit, das ist bei Holstein jetzt zum Glück sehr überschaubar, wer fehlt, das sind die Langzeitverletzten Ahmed Arslan mit seinem Aufbautraining nach Kreuzbandriss und Marco Komenda Aufbautraining nach Mittelfußbruch, ansonsten fehlte Jonas Sterner aus Gründen der Belastungssteuerung, der hat jetzt aber keine Verletzung.
Berti war zurück,
der war wieder voll im Training und insofern scheint das erstmal auf einem guten Weg zu sein und jetzt kommen die Einheiten, wo du dann wirklich auch spieltaktisch auf den Gegner dich konzentriert vorbereitest und da werden wir Sonnabend erstmal sehen, was dann.
Ja, und jetzt komme ich zu meiner legendären Überleitung, denn der nächste Montag wird ganz sicherlich nicht frei sein.
Das stimmt.
Weil,
da hast du recht,
wir haben eine englische Woche.
Jawohl.
Und zwar keine Liga-interne englische Woche, sondern der DFB-Pokal steht an. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne?
Das stimmt.
Am Dienstag reist Holstein nämlich nach Sinsheim.
Am Dienstag reisen sie nach Sinsheim, um am Dienstag in Sinsheim
zu spielen gegen Hoffenheim.
So ist es.
Genau.
Interessant.
Spiel gegen Bundesligisten, interessant, du sagst es. Ja, gut, was soll man davon halten? Wir müssen jetzt schon drüber reden, weil in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall Thema sein, weil das Spiel dann schon hinter uns liegt, ne?
Ja, das finde ich nicht gut. Ich möchte lieber von Spiel zu Spiel denken.
Ach Junge, du hast schon den Funktionärssprech und Spielersprech übernommen. Ich norde dich hier mal wieder ein.
Ja, alles klar. Also, ja. Wir gucken über Darmstadt hinaus. Wir gucken über Darmstadt nach Hoffenheim.
Ja, schwierig, ne? Natürlich, niemand wird es abschenken.
Na klar.
Aber du bist gerade in einer anderen Situation, als dass du dich
gleichzeitig 100% hast du
irgendwie drauf freuen und einlassen kannst. Gut, das werden sie schon.
Gleichzeitig hast du noch weniger zu verlieren als sowieso schon. Auswärtsspiel beim Bundesligisten, das wäre auch in Topform eine Aufgabe.
Ja. Kann nicht immer so laufen wie letztes Jahr.
Nee, also das, also Hoffenheim ist jetzt auch kein, sagen wir mal, kein Europa-League-Anwärter.
Ja, wenn sie immer so auftreten wie gegen Köln oder die Dinge halt machen.
Klar, dann das war jetzt ein Befreiungsschlag so ein bisschen.
Ich finde, es ist eine sehr wankelmütige Mannschaft. Ja, nicht nur in dieser Saison, das war in der letzten in Teilen auch schon so, aber gerade in dieser Saison ist es eine Mannschaft, die hat mal geniale Spielzüge drin, mal super Phasen und dann ist das auch teilweise wieder vogelwild.
Ja, es ist einfach ein Bundesligist. Das schlägt sich nieder in fußballerische Ausbildung, individueller Qualität. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist, Klassenunterschied ist einfach so.
Ja.
Und deswegen geht Holstein da als krasser Außenseiter in diese Partie. Aber wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. Vielleicht bringt Marcel Rapp noch ein bisschen Insights mit und weiß, die Achillesfersen zu nutzen.
Er hat ja durchaus lebhafte Erinnerungen an Hoffenheim. Allzu lange ist es nicht mehr,
dass er dort nicht, wirkt. Nicht lange. Ja. Also, und auch wenn er natürlich da in der U19 dann nicht mit in der Profikabine sitzt, ist es trotzdem natürlich so, dass er die Hoffenheimer DNA sozusagen
kennt. Und er hat einige Spieler, die da in der ersten Mannschaft spielen, halt auch ausgebildet.
Ja, das genau. Das
darf man auch nicht vergessen. Also welche Insights das jetzt tatsächlich zutage fördert, das sei jetzt mal dahingestellt. Unterm Strich bleibt es natürlich einfach ein Spiel, das man als Underdog angeht. Ja. Aber vielleicht tut diese Rolle auch mal ganz gut. Ist jetzt ja nicht so, dass Holstein jetzt in jedem Ligaspiel der Favorit wäre. Ne? Man muss sich natürlich der tabellarischen Situation und der sportlichen Situation gerade durchaus stellen und erwehren. Aber da bist du halt mal wirklich absoluter Underdog, hast nichts zu verlieren, hast keine Punkte zu verlieren auch.
Ja.
Das ist vielleicht auch.
Ja, und auch wirtschaftlich bist du ja mit Erreichen der zweiten Runde bist du ja im Soll. Ja. Das ist immer das, womit gerechnet wird als Zweitligist, was uns ja der Verein auch schon mehrfach bestätigt hat. Also zweite Runde wird einkalkuliert in die Etatplanung und der Rest ist Bonus. Das hat im letzten Jahr natürlich super geklappt. Müssen wir schauen. Also es ist natürlich auswärts beim Bundesligisten, auswärts am anderen Ende der Republik, das kommt dazu. Reise ist ein Thema. Direkt nur 2 Tage Pause zwischen 2 Spielen ist auch ein Thema.
Ja, und du spielst halt danach auch nicht auf den Sonntag, sondern auf den Samstag.
Richtig.
Auch wenn natürlich das späte, das neue Abendspiel ist in Hamburg dann.
Richtig, richtig. Da ist immerhin die Anreise nicht so weit. Also finde ich jetzt ganz schwierig, irgendwas vorherzusagen. Holstein wird. Es ist geil, ne? Es ist Paul Gascoigne. Ich mache keine Voraussagen und das werde ich auch nie tun. Ich sage, es ist schwierig, was vorherzusagen und jetzt fange ich an. Ich sage nämlich doch etwas vorher. Holstein wird deutlich weniger Ballbesitz haben, als sie es gewohnt sind in Hoffenheim. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht aus dieser etwas anderen Basis heraus vielleicht sogar ein bisschen besser läuft. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, es ist gefühlt auch eher das Spiel jetzt nicht, auf das ich mich mehr freue. Also ich freue mich sehr auf den Sonnabend, auf den Vergleich gegen Darmstadt natürlich. Aber es ist ein Spiel, wo du jetzt nicht irgendwie gleich mit dem Herzkasper irgendwie reingehen musst, ne? Sondern du guckst es dir an, man schaut mal, was möglich ist. Also da freue ich mich durchaus drauf, muss ich sagen.
Ja. Favoriten ärgern macht ja immer Spaß.
Ja, eben. Ne? Das ist das Salz in der Suppe.
Ja. Ne? Das ist, aber es ist halt natürlich, ist jetzt dieses Spiel gegen Darmstadt erheblich wichtiger.
Definitiv, ja.
Nicht nur für
Aber wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass man denn das Spiel 2 Tage danach halt abschenkt. Ne? Sondern
das ist dann wieder was Neues. Egal, wie dieses Spiel gegen Darmstadt ausgeht, wenn du gegen Darmstadt dir ein Erfolgserlebnis holst, dann wird es natürlich einfacher, auch unter der Woche im Pokal bei einem Bundesligisten zu spielen. Aber selbst wenn es gegen Darmstadt jetzt nicht klappen sollte, ist es ein anderer Wettbewerb, ist es eine ganz andere Herausforderung und sollte auch das jetzt relativ wenig beeinflussen.
Ja. Das finde ich nämlich auch.
Ja, nur, wenn du jetzt holst du gegen Darmstadt, holst du Punkte, vielleicht auch mit einer ansprechenden Leistung sogar, dann fährst du nach Hoffenheim, zeigst da eine gute Vorstellung.
Und selbst wenn
Ergebnis egal,
du
genau.
auf das aufbauen, was
Ergebnis
du in der
egal.
Liga gemacht hast.
Und dann gehst du nämlich schon wieder mit einem ganz anderen Standing in das HSV-Spiel, als du das jetzt nach so einem Ingolstadt-Drama quasi hast.
Ja, und wir wissen nicht, wie der HSV jetzt am Wochenende performen wird, aber
unentschieden.
Natürlich unentschieden.
Immer unentschieden.
Den dürften dann durchaus auch vielleicht die Knie schlottern, ne? Weil das natürlich auch eine Tabellensituation ist, auf die sie jetzt sehr wenig Bock haben. Ne?
Ja, der
weil
HSV
Holstein
ist
natürlich
weg.
Auch aufschließen könnte, ne? Also wir reden die ganze Zeit hier vom Abstiegskampf, der droht, aber du kannst halt auch mit 1-2 Siegen kannst du super aufschließen Richtung Mittelfeld und
absolut.
Richtung HSV und Werder, ne?
Absolut. Also du hast 3 Punkte weniger als Düsseldorf.
Du studierst gerade die Tabelle.
Beispielsweise. Ich studiere gerade die Tabelle. Das kann ich mir nicht alles merken. Ich bin über 30. Das geht nicht mehr. 3 Punkte hinter Düsseldorf. Du bist 5 Punkte hinter Werder, 6 Punkte hinter dem HSV. Und dann bist du schon im absolut gesicherten Mittelfeld. Denn der HSV ist ja selbst nur 4 Punkte hinter Schalke und Regensburg auf den Plätzen 2 und 3. Das heißt, wie du sagst, gewinnst du 3 Dinger am Stück, bist du in einer ganz anderen Situation.
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr hehres Ziel, die nächsten 3 Ligaspiele zu gewinnen.
Das
ja,
ist ja aber jetzt einfach, das ist ja, ja jetzt nur mal, ne, genau, einfach nur Gesetz dem Fall. Das heißt.
Aber du machst ja keine Voraussagen, wissen wir.
Ich mach das, werde ich nie tun.
Als
nein, es ist halt, das zeigt einfach, diese Liga ist super eng. Und es sieht jetzt natürlich echt mistig aus. Gleichzeitig musst du sogar sagen, du bist echt schlecht gestartet und hast nur 9 Punkte nach 10 Spielen und bist trotzdem nicht auf dem Abstiegsplatz. Ne? Ja. Das ist ja auch was man sehen muss.
Du kannst nicht dauerhaft vertrauen, dass es da immer drei Blindere gibt.
Ne? Die absolut nicht
stehen, das ist klar.
Absolut nicht, aber es ist jetzt auch nicht alles komplett schwarz und finster. Ne? Du bist schnell wieder in einer anderen Region, wenn du das Punkten anfängst. So. Und deswegen, das war ja auch, wie haben wir am Anfang gesagt, auch in den Spielen jetzt von Holstein bis auf Ingolstadt, war ja nicht alles schlecht.
Ja, genau. Das ist eigentlich fast ein ganz gutes Schlusswort. Ne? Es war ja nicht alles schlecht, es wird auch nicht alles schlecht sein.
Nein.
Du hast gerade noch gesagt, das Punkten anfangen, hoffen wir drauf. Nehmen wir das mal als Motto. Fangt bitte an zu punkten.
Ja, muss.
Ja, wir müssen auch mal über irgendwas anderes wieder reden
muss.
Wollen.
Nützt nichts. Also, und ein Punkt in Ingolstadt ist nicht das Punkten, was ich meine.
Ja, okay, es gibt Punkten und Punkten.
Es gibt Punkten und Punkten.
Wir wollen das andere punkten.
Ja.
Okay, dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche über das andere Punkten reden können.
Ja.
Dass wir vielleicht auch über ein Achtelfinale reden können, auch wenn das vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie das Punkten in der Liga. Ich würde sagen, ne, wir schauen, was die nächsten Tage geht.
Ja.
Bleiben sportlich, bleibt ihr es auch.
Yes.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche zu einer neuen Folge Holstein 1:1.
Das machen wir.
Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.